die Logos, die jetzt frisch von der Ausbildung kommen oder frisch aus dem Studium kommen, ich empfinde das immer so, das ist so ein Rohdiamant, aber man kann da nicht sagen, okay, so jetzt schmeiße ich dich jetzt einfach mal hier in den Pool und schwimm und sehe, wie du zurechtkommst. Das ist nicht meine Vorstellung von Mitarbeiterführung und das ist auch nicht meine Vorstellung von Patientenbehandlung.
Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge sprechen wir mit Macho Bukema, gebürtige Niederländerin und seit 1997 Inhaberin einer logopädischen Praxis in Mönchengladbach. Heute umfasst ihr Team 13 Mitarbeitende. Das Motto der Praxis, gemeinsam ans Ziel, umfasst für Macho weit mehr als nur die Beziehung zwischen PatientInnen und TherapeutInnen. Im Mittelpunkt steht bei ihr vor allem das Miteinander im Praxisteam. Wie sie hier den Alltag organisiert, Mitarbeiterführung gestaltet und was sie sich für die Zukunft der Logopädie wünscht, das erzählt sie im Gespräch mit UP-Ressortleiterin Dr. Barbara Wellner. Viel Spaß euch beim Hören.
Herzlich willkommen. Ich begrüße heute meine Kollegin Macho Bukema bei mir. Herzlich
Guten
willkommen.
Guten Morgen. Hallo.
Guten Morgen. Du bist Logopädin und Praxisinhaberin. Erzähl mal, wo liegt deine Praxis?
Meine Praxis liegt in Mönchengladbach, also in NRW. Nicht so sehr weit von der niederländischen Grenze. Wie man hört, bin ich gebürtige Niederländerin. Und sie ist relativ zentral gelegen. Ja.
Seit wann bist du Praxisinhaberin?
Seit 1997, also schon eine Weile.
Okay, du bist Niederländerin, hast du gesagt, und hast die eigene Praxis. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in deinem Team?
Wir sind aktuell mit 13 Leuten. Davon gibt es 11 Therapeuten, Therapeutinnen und ein Therapeut. Das ist ein Mann-Team und zwei Bürokräfte und natürlich auch noch unsere Reinigungskräfte.
Mhm. Welche Patienten sind bei euch gut aufgehoben? Also welche habt ihr Schwerpunkte in der Praxis? Welche Patientenklientel versorgt ihr?
Wir haben schon recht viele Kinder auch in Therapie. Ich würde eigentlich sagen, dass es in fast allen Praxen der Fall ist. Wir haben aber schon auch überdurchschnittlich viele erwachsene Patienten, häufig Stimmpatienten, natürlich auch die neurologischen Patienten. Aber ich selbst betreue auch sehr viele CI-Patienten, also Erwachsene, die postlingual ertaubt sind, die irgendwann CI implantiert bekommen, die werden bei uns auch behandelt. Wir betreuen auch einige Heime oder auch eine Beatmungs-WG und sind auch seit Jahren schon in der Klinik tätig, in der MKG. Da betreuen wir die stationären Patienten, das sind die Tumorpatienten meistens. Und ich bin selbst alle 3 Monate in der sogenannten Spaltsprechstunde. Da werden die Kinder vorgestellt, die eine Lippenkiefer-Gaumenspalte haben und ich bin da quasi beratend tätig. Also ich führe keine Therapie durch, aber ich bin in der Sprechstunde dabei.
Mhm. Vielleicht für alle Nicht-Logopädinnen und Logopäden, wofür die Abkürzung MKG steht, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie ist die Abkürzung. Deshalb auch die Verbindung zu den Kleinen, die eben mit Lippenkiefer und oder Gaumenspalte zur Welt gekommen sind. Ja. Okay, vielen Dank. Deine Therapeutin und der Therapeut, die bei dir in der Praxis arbeiten, haben die unterschiedliche Schwerpunkte? Wie teilt ihr auf und wie teilt ihr die Patienten auf die Personen auf? Und in welchem Stundenumfang sind die alle denn tätig?
Also es ist schon so, dass es Schwerpunkte gibt. Ich würde sagen, dass eigentlich fast alle Therapeutinnen behandeln auch Kinder. Der männliche Mitarbeiter, der behandelt ausschließlich erwachsene Patienten, meistens Stimmpatienten. Und mir ist es sehr wichtig, dass die Kolleginnen auch die Patienten behandeln, die sie gerne behandeln möchten. Also ich meine von den Störungsbildern her. Also wenn jemand sagt, es ist für mich absolut nicht vorstellbar, Stotterpatienten zu behandeln, dann würde ich niemals sagen, es ist eine Neuanmeldung Stottern, jetzt bist du dran. Weil ich das zum einen für den Patienten nicht in Ordnung finde, aber für die Kollegin natürlich auch nicht. Und es hat sich tatsächlich so entwickelt, dass manche Kolleginnen ja schon Schwerpunkte entwickelt haben. Und zum Glück ist es bis jetzt auch immer, also funktioniert das auch ganz gut. Das heißt, wir haben nicht die Situation, wenn jetzt eine Kollegin nicht mehr da wäre, dann würde auf einmal alles wegbrechen. Und das ist mir zum Beispiel auch bei neuen Kolleginnen sehr wichtig. Also ich sage jetzt fast immer Kolleginnen, weil es fast immer Frauen sind, dass sie sich auch sehr, sehr langsam einarbeiten können und dass sie nicht quasi in der Praxis anfangen und das Gefühl haben, jetzt kommt ein Tsunami an Neupatienten auf mich zu, sondern dass es wirklich ein langsames und vorsichtiges Beginnen ist. Und daraus entwickelt sich ganz oft auch so ein Schwerpunkt. Und ich finde das auch total schön zu sehen, wie jemand beginnt und ja, erstmal, nee, ich mache Kindertherapie und das finde ich auch ganz wichtig. Kindertherapie heißt nicht, das ist die einfachste Therapie. Aber ich glaube, dass das auch in der Ausbildung und im Studium schon einen großen, ja, dass das ein großer Schwerpunkt ist und deswegen sich häufig viele erstmal da rantrauen. Und dann finde ich das so schön zu sehen, wie jemand sich dann im Laufe der Zeit entwickelt und auch wächst. Und es ist fast immer so, dass dann die Kollegin auf mich zukommt und sagt, du, ich habe gesehen, da ist eine Neuanmeldung. Also ich würde das ganz gerne machen. Was hältst du davon? Soll ich noch eine Fortbildung machen? Und so entwickelt sich das. Wir haben recht viele Teilzeitkräfte auch in der Praxis. Und auch das ist oft so eine Entwicklung. Häufig sind das erstmal Vollzeitkräfte, die dann irgendwann Mama werden und dann erstmal in Elternzeit gehen und dann wieder zurückkommen. Und dann bis jetzt hatten wir es eigentlich nie, dass eine Logopädin, die Mama geworden ist, dann auch noch Vollzeit gearbeitet hat. Geht natürlich, aber meistens ist das nicht der Fall. Und deshalb viele Teilzeitkräfte, aber wir haben auch mehrere Vollzeitkräfte in der Praxis.
Ich habe ja auf deiner Website gesehen, da wird ja das Team auch vorgestellt und eben auch der Kollege, der ja von extern kommt und ja auch schon genauso wie einige deiner Mitarbeiterinnen einfach schon sehr lange deiner Praxis angehören. Das spricht ja auch offensichtlich für dich und deine Praxis, dass die Verbundenheit so lange ist und das ist eben, wir sprechen da von über 20 Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da seid ihr ja wahrscheinlich auch gemeinsam gewachsen. Was ist das Geheimnis vielleicht, dass du eben es schaffst, so lange Mitarbeiterinnen und den Mitarbeiter von extern eben an dich zu binden und dass sie in der Praxis bleiben.
Das müsste man natürlich auch die
Ja.
Kolleginnen fragen, aber ich glaube schon, dass es viel damit zusammenhängt, dass es für mich wirklich ein Miteinander ist. Und das empfinde ich sowohl in dem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis als auch im Therapeut-Patienten-Verhältnis. Ich finde, es ist ein Geben und Nehmen und es ist ein Miteinander. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Kolleginnen sind tatsächlich schon 20 Jahre oder länger da und der Kollege ist in diesem Jahr 20 Jahre auch bei uns tätig. Wir haben gemeinsam viele Zeiten erlebt, viele gute, schöne Zeiten, aber natürlich auch mal schwierige Zeiten. Und ich glaube, dass wir da auch gegenseitig erfahren haben, wir können uns auf uns verlassen. Und es gibt mal eine Phase, ja, da ist vielleicht die eine Person etwas mehr, ja, geschwächt ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber da läuft es vielleicht nicht so gut. Da gibt es aber auch wieder eine andere Zeit. Und wenn man weiß, dass das geht gemeinsam, ich glaube, dass das auch verbindet. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar auch für mein Team. Also jedes Mal, wenn wir auch so eine Teamsitzung haben oder auch wir hatten letztes Weihnachtsessen, ja, dann denke ich, ich bin total glücklich, dass ich auch mit diesen Menschen zusammenarbeiten darf. Und das Spannende finde ich, wir sind schon mit vielen Menschen zusammen und wir sind alle auch eine, ja, eine eigene Persönlichkeit, ein Individu und trotzdem passen wir zusammen. Aber ich glaube, das funktioniert auch nur, wenn man auch sagt, ja, jeder ist gut, so wie er ist oder wie sie ist. Und ich glaube, dass das ein Stück weit auch verbindet. Und zum Beispiel die zwei Kolleginnen, die schon 20 Jahre da sind, die haben als Praktikantin angefangen. Und das ist, also ich finde das auch so schön zu sehen, wie da der Verlauf gewesen ist, weil inzwischen sind die beide auch Mama. Also ich habe da auch sehr, sehr viel von denen mitbekommen, sie bei mir auch. Und ja, das verbindet.
Also es ist ja total schön zu sehen, dass es mehrere Personen sogar bei dir gibt, bei denen das so ist. Du hast eben beschrieben, wie bei euch auch die Einarbeitung funktioniert. Ich würde gerne darauf nochmal eingehen, denn du hast ja gesagt, es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon sehr lange da sind. Und gleichzeitig hast du ja beschrieben, wie viele Kolleginnen es insgesamt sind. Also da müssen ja in den Jahren danach einfach noch welche dazugekommen sein. Und du weißt ja auch, hast du beschrieben, eben auch schon als Selbstständige sehr lange Teil der Branche. Und es wird immer schwieriger, eben Kolleginnen und Kollegen zu finden, die sich eben auf die Versorgung in der ambulanten Praxis einlassen. Also du hast sicherlich auch schon einige kommen und gehen sehen, sowohl als Praktikantinnen und Praktikanten als auch eben dann als Angestellte. Was meinst du, diese Einarbeitung, die du beschrieben hast, ist das zum Beispiel eine Folge davon, die sich entwickelt und bewährt hat im Laufe der Jahre aus der Erfahrung heraus? Und was gibt es vielleicht sonst noch, was sich für dich bewährt hat, eben um neue zu finden und eben dann auch an dich zu binden oder an die Praxis?
Also ich habe im Laufe der Zeit da auch vieles gelernt, musste da auch meine Erfahrungen machen. Ich habe seit Jahren machen wir es tatsächlich so, dass wir eine sehr lange Einarbeitungszeit haben. Das ist natürlich erstmal eine Investition. Und wenn jemand dann nach, sagt man, nach 6, 7 Monaten sagt, nö, ich gehe, oder ich sage, vielleicht passen wir doch nicht so zusammen, dann ist das schon auch, ja, wirtschaftlich nicht sehr prickelnd. Trotzdem glaube ich, dass sich das auf Dauer auszahlt, weil ich schon finde, und das kann ich echt sagen, wenn ich das so vergleiche mit der Anfangszeit, ich finde schon, dass sich unsere, ich nenne das mal so, unsere Klientel sich verändert hat. Wir haben da letztes im Team auch noch lange darüber gesprochen. Wir haben immer mehr Patienten, ja, die haben einfach ein Rucksäckchen dabei. Also damit meine ich, die kommen nicht nur mit ihrer Sprachentwicklungsstörung oder mit ihrer Stimmstörung, sondern es liegen noch andere Besonderheiten vor. Und die sind schon auch fordernd, auch für die Therapeuten. Und die Logos, die jetzt von der Ausbildung, also frisch von der Ausbildung kommen oder frisch aus dem Studium kommen, ich empfinde das immer so, das ist so ein Rohdiamant, aber man kann da nicht sagen, okay, so jetzt schmeiße ich dich jetzt einfach mal hier in den Pool und schwimm und sieh, wie du zurechtkommst. Das ist nicht meine Vorstellung von Mitarbeiterführung und das ist auch nicht meine Vorstellung von Patientenbehandlung. Und ich stelle mir das so vor, und das hat sich schon bewährt, dass wir ja, dass jemand, natürlich muss er oder sie seine Stunden leisten, ne? Ich meine, wir verdienen ja alle unser Geld mit dieser Arbeit. Aber ich möchte gerne, dass die Kollegin auch nach 3, 4, 5 Monaten sagt, ja, und ich weiß, warum ich mir diesen Beruf ausgesucht habe. Und ich liebe diesen Beruf und ich möchte hierin weiterarbeiten. Und sicherlich ist die junge Kollegin am Abend vermutlich mehr erschöpft als die Kollegin, die schon 20 Jahre im Beruf ist, weil sie einfach viel Erfahrung schon mit sich, also mitbringt. Aber ich glaube, man kann nur gut arbeiten, wenn ich ein bisschen Zeit habe, um mich mit Dingen zu befassen. Und dazu gehört also die Einarbeitung, dazu gehört auch, es ist für mich unvorstellbar, und das höre ich immer wieder, dass eine Kollegin morgens in die Praxis kommen würde und ich würde sagen, du hör mal, die Lieselotte ist krank geworden, übernimm du mal bitte ihre Patientin. Und die sagt, oh, die kenne ich ja gar nicht. Oh nein, und das ist auch noch eine Stimmstörung. Und ich sage, mach. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Und ich glaube schon, dass sich das auf Dauer auszahlt. Ich investiere selbst auch sehr viel Zeit in der Begleitung der neuen Kolleginnen. Also wir haben wöchentliche Besprechungen. Es gibt auch immer die Möglichkeit, auch Rückfragen zu stellen. Und ich denke, dass das wichtig ist, weil es ist schon sehr viel. Und wir vergessen das als, ja, ich sag mal, als alter Hasen vergisst man, was da alles auf so eine junge Kollegin zukommt. Und ich habe das auch lernen müssen. Ich habe da auch immer wieder Dinge verändert. Aber ich bekomme tatsächlich die Rückmeldung, dass es gut ankommt. Und häufig haben natürlich die junge Kolleginnen auch noch Kontakt zu den ehemaligen Kommilitoninnen. Und dann höre ich auch, wie das oft ja in anderen Praxen läuft. Und dann ist es meistens so, dass die junge Kolleginnen sagen, ich liebe diesen Beruf, aber ich fühle mich überfordert. Und das möchte ich vermeiden. Ich glaube nämlich, dass wenn ich mich als Therapeutin gut fühle, dann kann ich auch eine gute Therapie machen. Und ich finde, dass unsere Patienten das auch verdient haben.
Ja, und wir wissen alle, dass Heilmitteltherapie auch erschöpfend und kräftezehrend sein
Ja.
kann, ob der Klientel, die wir versorgen und eben, du hast es gesagt, mit den Rucksäcken oder eben mit der Quantität der Patientinnen und Patienten natürlich auch. Wenn du sagst, dass du dich im Laufe der Jahre klar dagegen entschieden hast, morgens, ich sag mal, die Patienten umzuverteilen, wenn jemand ausfällt, wie kann ich mir das vorstellen? Wie handhabt ihr das stattdessen in der Praxis?
Also jeder Therapeut, jede Therapeutin hat eigene Patienten. Die werden auch von ihm oder ihr ständig behandelt. Es kommt ganz selten vor, dass ein Patient von zwei Therapeuten behandelt wird. Das ist manchmal bei Hausbesuchen der Fall oder ein Kind mit einer SES, und es braucht dringend zweimal wöchentlich Therapie, steht ein Jahr vor der Einschulung. Entweder hat die Kollegin nicht zwei Termine zur Verfügung. Das ist meistens dann der Fall. Aber manchmal kann man es auch verteilen. Okay, du übernimmst den Bereich Grammatik und ich übernehme den Bereich Lautbildung. Aber ansonsten haben die Therapeuten ihre eigenen Patienten und es werden keine Patienten irgendwie irgendwo hingeschoben. Das ist natürlich wirklich eine Challenge, wenn man jetzt aus wirtschaftlichen Aspekten sieht, weil wir haben, also wenn ich jetzt am Montagmorgen den Kalender sehe, der ist ja prall gefüllt. Wenn ich jetzt am Freitagabend schaue, was war jetzt gewesen, dann sieht das eigentlich doch häufig anders aus, weil wir natürlich oft die kurzfristigen Absagen haben, Kind hat Brechdurchfall bekommen oder jetzt wir haben hier Winterwetter. Und wenn dann meine 86-jährige Patientin anruft und sagt, ich möchte wirklich nicht mit dem Bus kommen und mit dem Rollator, ja, logisch, aber das heißt für uns ein Ausfall. Trotzdem geht das, funktioniert das, wenn man das jetzt mal so über mehrere Wochen, Monaten sieht, wenn alle mitdenken, wenn alle mitziehen, sprich, wir haben dann auch Springer-Patienten, die wir anrufen können, aber diese Verteilung von Patienten einfach, okay, wir hatten eine Lücke, wer macht, das will ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das vom Therapeutischen her in unserem Bereich sehr sinnvoll ist.
Also, das klingt eher danach, also danke für den Einblick, es klingt eher danach nach, also weniger willkürlich und wahllos, sondern eher, wenn da eine bewusste Entscheidung. Du sagtest, also ich hätte sonst danach gefragt, wenn du es nicht jetzt schon gesagt hättest, nach zum Beispiel einer Springerliste, um eben doch kurzfristige Absagen. Und du sagst, ne, der Anteil von Kindern alleine ist bei euch ja schon einfach gegeben, alleine das schon kompensieren zu können, weil wir ja alle wissen, ja, da kann immer mal spontan jemand ausfallen. Jetzt sind du und ich ja Logopädin. Wie sieht es denn bei euch mit Gruppentherapie aus? Das ist ja auch eine Möglichkeit, die sich bei uns ja auch durchaus anbietet in bestimmten Konstellationen und es einfach ja auch möglich ist nach dem Heilmittelkatalog. Wie sehr nutzt ihr zum Beispiel dieses Instrument?
Fast nicht. Wir haben es letztes auch wieder im Team besprochen und das finde ich auch ganz wichtig. Ich treffe die Entscheidung nicht alleine. Das besprechen wir im Team und da möchte ich auch ein Feedback haben. Wie sehen die Kolleginnen das? Natürlich sage ich am Ende, okay, ich möchte gerne, dass wir diesen Weg gehen, aber ich möchte das gerne auch diskutieren. Vielleicht haben wir es noch nicht genug ausprobiert, aber wir haben schon den Eindruck, dass es ich sag mal, vom Klientel teilweise schwierig ist, weil es muss natürlich auch wirklich sinnvoll sein vom Inhalt. Also wir haben viele Kinder in Therapie, die schwer betroffen sind, die eine ausgeprägte Sprachentwicklungsproblematik haben. Wenn man jetzt mal so ganz grob schaut, könnte man zwei, drei Kinder zusammenlegen, in einer Therapiestunde behandeln. Aber mache ich dann wirklich genau das für das jeweilige Kind, das es jetzt braucht? Das finden wir schwierig, weil es muss dann auch noch von den Zeiten her passen. Und wir machen schon die Erfahrung, dass die Familien einfach weniger flexibel sind. Häufig müssen Mama und Papa beide arbeiten und es gibt dann vielleicht auch noch eine Ergotherapie oder wie auch immer. Und wenn ich diese Kinder mit dem Rucksäckchen im Hinterkopf habe, Ja, haben wir schon den Eindruck, dass es schwierig ist, davon zwei in einer Therapiestunde zu haben. Und dann ist wieder die Frage, wie sinnvoll ist das für das jeweilige Kind? Aber ich möchte gerne, dass meine Therapeutinnen nicht zu sehr überlastet sind. Und also wir machen hier jetzt kein Beispielprogramm oder so, aber ich glaube, dass das manchmal eine ja, sehr große Herausforderung ist. Wenn ich zum Beispiel sehe, was hier manchmal im Wartezimmer los ist, dann glaube ich, ist das für die Therapeutin sehr schwierig. Ich kann mir das vorstellen, so bei MFT ist es vielleicht, oder wenn man Sigmatismus hat, also ein Kind, das lispelt, und die sind beide auf dem gleichen Level, können den Laut schon bilden, dann macht es Sinn. Aber da muss man sehr viel Glück haben, dass das alles zusammenpasst.
Ja, genau, es braucht, also ich habe schon mit verschiedenen Kolleginnen darüber gesprochen und ich hatte ja auch ein Gespräch aufgenommen mit jemandem von der Uniklinik Münster, die ja eine Studie zur Gruppentherapie zum Beispiel durchgeführt haben und auch aus der Ergotherapie habe ich schon Rückmeldungen bekommen, dass es manchmal sogar so ist, dass, sagen wir mal, Artikulationsstörungen, dass du Kinder mit verschiedenen Artikulationsstörungen sogar in eine Gruppe setzen kannst und gar nicht, sagen wir, nur mit dem klassischen Lispeln, damit sie eben voneinander profitieren und dass manchmal sogar so eine gewünschte Eigendynamik entsteht, dass die Therapeutin da auch tatsächlich gar nicht mehr Energie aufbringen muss, sondern dass einfach die Kinder so viel mitbringen und sich eben gegenseitig auch so gut steuern können, dass es sicherlich nicht bei allen, absolut nicht, eben auch eine lohnenswerte, ein lohnenswerter Versuch ist, das eben auszuprobieren. Und natürlich wirtschaftlich kann das auch eine Sache sein, ne? Wenn ich einen Termin doppelt belege und eigentlich eine Gruppentherapie terminiert habe und dann einer absagt, ist immer noch einer da, den ich eben dann behandeln kann. Und ja, also wie sieht es bei euch mit Videotherapie aus? Nutzt ihr das?
In der Corona-Zeit haben wir das tatsächlich gemacht, aber
Mhm.
aktuell auch eigentlich nicht.
Mhm. Was ist so die typische Behandlung bei euch? Die 45 Minuten Einzelbehandlung, ist das so das
Ja,
Häufigste?
ja.
Das, ja, genau, das ist wie bei
Also
vielen, ne?
fast immer, ja. Also manchmal werden 30 Minuten verordnet. Dann ist es auch manchmal tatsächlich so, dass das Kind nicht in der Lage ist, sich länger zu konzentrieren, oder bei schwerst betroffenen Aphasikern ist das manchmal zu Beginn in Ordnung, aber es ist fast ausschließlich 45 Minuten.
Verstehe. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Du hast ja ganz am Anfang verraten, dass du Niederländerin bist. Und wer sich in Deutschland auskennt, weiß ja auch, wo Mönchengladbach liegt und dass die Niederlande da nicht so furchtbar weit weg sind. Das heißt, um nochmal auf dein Team zu sprechen zu kommen, wir haben ja in Deutschland die grundständige Ausbildung, die man dann eben additiv durch diverse Dinge anreichern kann. In anderen Ländern, so wie in den Niederlanden zum Beispiel, ist es ja ein grundständiger Studiengang. Wenn du dir dein Team dahingehend anguckst, du, ich meine, du hast ja in den Niederlanden studiert, wie setzt sich das Team zusammen, was die Berufsfachschulausbildung und eben Hochschulabschlüsse angeht?
Wir haben tatsächlich einige Kolleginnen, die in den Niederlanden studiert haben, sind aber alle keine Niederländer.
Häufiges Phänomen in der Region,
Ja,
ne?
genau, eben. Weil das war natürlich vor Jahren so, dass in Deutschland noch kein Studium angeboten wurde, also kein Studium Logopädie. Es sind tatsächlich mehr Kolleginnen da, die studiert haben, als Kolleginnen, die die Ausbildung gemacht haben. Was jetzt natürlich auch mehr passiert ist, Kolleginnen, die die Ausbildung machen und dann noch
Mhm.
den Bachelor obendrauf. Da haben wir jetzt eine Kollegin, die hat frisch ihren Bachelor abgeschlossen. Aber ja, tatsächlich sind es mehr Kolleginnen, die ein Studium gemacht haben. Das ist für mich aber überhaupt kein Kriterium für Mitarbeiter, also um Mitarbeiter einzustellen.
Und dann ist ja die Frage, also ich meine, du weißt, wie die Vergütung bei der GKV ist.
Ja.
Da wird sowas ja noch immer nicht berücksichtigt. Ich meine, die leidige Diskussion der grundständigen Akademisierung in Deutschland, was unseren Beruf und eben alle anderen angrenzenden Berufe, ich sage nur Arbeitskreis Berufsgesetz angeht, da geht es ja nicht so richtig voran. Frau Waken lässt da ja noch offen, wie es
Ja.
denn wohl da weitergehen wird. Und ich hoffe, es passiert jetzt in dieser Legislaturperiode mal etwas. Aber solche Dinge wie, ich habe einen Hochschulabschluss, entweder grundständig oder eben nachträglich erworben, wird ja monetär auch einfach nicht abgebildet in unserem GKV-System.
Ja.
Wie handhabst du das in der Praxis?
Also es ist nicht so, dass Kolleginnen, die studiert haben, ein besseres Gehalt haben als Kolleginnen, die nicht studiert haben, weil es ist genau wie du sagst. Wir bekommen keinen Cent mehr für die Therapie. Das ist anders, wenn man zum Beispiel in der Klinik arbeitet. Deswegen kann ich das nicht abbilden. Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Da bin ich auch sehr offen und es geht einfach nicht.
Da ist noch ein weiter Weg,
Ja.
um das sich anzugucken, wie das denn wohl später mal laufen kann.
Ja.
Okay, also vielen
Ja.
Dank dafür. Du hast vorhin ja viel über die Mitarbeiterführung, so wie du dir das vorstellst und so wie sich das auch gemeinsam mit deinen Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern, die einfach schon sehr lange da sind, eben sich entwickelt und hast gesagt, dass du ja auch viel dazugelernt hast als Inhaberin und eben auch als Arbeitgeberin.
Ja.
Wie ist es, wie hast du in all den Jahrzehnten, hast du dich begleiten lassen auf dem Weg dahin? Wie ist es sowieso regelmäßig, weil du ja gesagt hast, ihr habt regelmäßig Teamsitzungen. Es gibt ja, wenn man so lange zusammenarbeitet und es ja immer mal wieder jemand Neues auch gibt, gibt es ja auch mal Phasen, die nicht so rund laufen, auch so im Team, ne? Also so viele Leute zusammenzuhalten, gerade auch wenn die eben unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen haben, weil sie eben nicht Vollzeit da sind, sondern immer nur so punktuell und eben der Alltag mit der Patientenversorgung und allem drumherum so ist, wie er ist. Wie wirst du dem gerecht, dass ihr, also dass du als Inhaberin und als Chefin und eben die anderen eben als Team weiterhin gut miteinander funktionieren können? Weil das fand ich ganz schön, hast du ja ganz am Anfang in unserem Vorgespräch gesagt, die Philosophie bei euch ist ja gemeinsam ans Ziel. Und das gilt natürlich in alle Richtungen, wie du schon sagtest, nicht nur für euch als Team, sondern eben auch natürlich mit den Menschen, die ihr versorgt. Wie wirst du dem da gerecht? Lässt du dich begleiten?
Also ich versuche das so zu sehen, dass natürlich ist es so, ich bin die Arbeitgeberin und die anderen sind die Arbeitnehmerinnen. Aber ich sehe es vielmehr, dass wir Kollegen sind. Und das finde ich schon mal eine ganz andere Sichtweise, auch wenn ich natürlich nie aus den Augen verliere, dass ich ihr die Arbeitgeberin bin.
Ja.
Ich trage ja eine gewaltige Verantwortung, die empfinde ich auch sehr stark so. Das ist mir in der Corona-Zeit extrem bewusst geworden. Da habe ich das sehr stark so empfunden, dass es ja auch wichtig ist, dass ich mein Team versuche zu schützen und wir trotzdem weiterarbeiten. Und ich glaube, dass ich versuche, meine Kolleginnen zu sehen, das sind Menschen, die haben einen Beruf gewählt und das ist Logopädin. Aber es sind Menschen mit ihrer Geschichte, die haben auch vielleicht ihr Rucksäckchen dabei. Vielleicht habe ich auch ein Rucksäckchen, ne? Wir haben ja alle irgendwie unsere
Ja.
Erfahrungen und unsere Erlebnisse. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Dinge auch zu sehen. Und das versuche ich auch. Ich versuche auch, dass wir haben das auch auf der Website stehen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Und das habe ich auch, wir stellen uns das Team vor und da habe ich das auch so genannt. Und das ist nicht einfach so ein Floskel. Das versuche ich auch so zu leben, dass ich versuche, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ich glaube, dass das gut ist, weil dann fühlt man sich ja auch gesehen. Ich habe ja immer wieder versucht, wenn man so lange schon als Arbeitgeberin und als Praxisinhaberin tätig ist, besteht die Gefahr, dass man so ein bisschen ja den Blick für die andere Seite verliert. Und da habe ich zum einen auch Menschen in meinem Umfeld, die mir manchmal auch einen Spiegel vorhalten. Und ich habe auch immer wieder versucht zu überlegen, wie war das, als ich tätig war als angestellte Logopädin? Was habe ich mir da gewünscht oder was war mir wichtig? Oder ich habe mit auch Freundinnen gesprochen, die keine Logopädin sind. Und ich glaube, dass es dann gelingen kann, wirklich zu sagen, wir sind hier mit 13 Menschen zusammen. Wir haben gemeinsam ein Ziel. Wir möchten, dass unsere Patienten gut versorgt werden. Trotz der nicht immer einfachen Situation, GKV, Vergütung und so weiter. Trotzdem glaube ich, ist das möglich. Ich habe aber auch das Ziel, dass wir als Team, ja, dass es uns allen gut geht und dass wir auch Rücksicht aufeinander nehmen. Also wir haben vor einiger Zeit zum Beispiel eine Kollegin gehabt, die hat schon im privaten Umfeld einige Sachen erlebt, die nicht leicht waren. Und da nimmt ein Team Rücksicht. Und das wünsche ich mir. Das kann ich nicht einfordern, aber ich wünsche mir das und das passiert tatsächlich. Und das ist, ja, das ist toll.
Das spricht für euch alle.
Ja, genau. Ja,
Auch in
wir schaffen es auch nur gemeinsam.
Ja, genau. Also ist ja schön zu sehen, dass es eben auch an der Stelle, dass sich das bei euch offensichtlich konsequent durchzieht, ne? Das, was auf eurer Website auch zu sehen ist, dass es eben tatsächlich gelebt wird bei euch im Alltag.
Ja, aber was du noch gefragt hattest, wie das so auch im Laufe der Zeit war, ja, natürlich habe ich auch wirklich schwere Zeiten gehabt. Logisch. Also ich glaube, eine Praxisinhaberin oder ein Praxisinhaber, der schon mehr als 25 Jahre niedergelassen ist und sagt, bei uns war immer alles tippitoppi, nie ein Problem, dann würde ich erstmal sagen, okay, was mache ich falsch? Oder stimmt das denn? Das ist nicht die Realität aus meiner Sicht. Ja, wir haben schwere Zeiten gehabt. Ich habe in einem Jahr drei Kolleginnen gehabt, die in Elternzeit waren. Also das war schon richtig hart. Und auch da ist dann so diese Diskrepanz. Ich habe mich wirklich ehrlich für die Kolleginnen gefreut, dass sie Mama werden oder Mama geworden sind. Aber als Arbeitgeberin war das hart in dem Jahr. Und ja, ich habe mir auch mal eine Supervision geholt oder einfach ein Coaching, weil das lernt man nicht. Das lernt man auch nicht im Studium. In den Niederlanden wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich als Logopädin auch verschiedene Rollen habe. Ich bin nicht nur Logopädin, ich bin auch Unternehmer, ich bin Kommunikator, ich bin Professional und so weiter. Trotzdem lernt man das. Ja, ich sag mal, das, was im Praktischen passiert, lernt man nicht. Und also wenn ich Kopfweh habe, gehe ich zum Arzt. Wenn ich Zahnschmerzen habe, zum Zahnarzt. Und wenn ich bemerke, irgendwie spüre ich es, etwas läuft nicht gut, dann hole ich mir auch eine Beratung. Und das finde ich auch völlig okay.
Ja, und also inzwischen ist es ja, kann man mit dem tollen Thema auch offen umgehen. Und wie du schon
Ja.
sagst, ne, es ist einfach wichtig da, wenn man das Bewusstsein hat, und das sollte man ja haben in der Position mit so vielen Menschen, wenn man merkt, okay, und wie du sagst, ne, jeder hat so seinen Rucksack, und bei manchen Themen dreht man ja auch 200 bis 1 Million Runden und kommt trotzdem über den einen Punkt nicht hinweg. Da braucht es einfach dann. Das stellen wir ja alle fest, im Erwachsenenalter braucht es dann einfach mal die Sicht von außen, um da drüber hinwegzukommen und eben zu gucken, okay, wie kann ich auch anders damit umgehen? Umso wichtiger ist es ja, wenn man so ein Team eben um sich hat, ne? Gut, jetzt zum Schluss, wenn du jetzt in die Zukunft guckst, was stellst du dir für die Praxis und für dich auch als Inhaberin für die Zukunft vor?
Also erstmal für die Praxis würde ich mir wünschen, dass sie weiterhin besteht und dass es auch möglich ist für mich und vielleicht, also irgendwann werde ich ja nicht mehr arbeiten, aus Altersgründen. Das dauert aber noch ein bisschen, muss ich hier eben betonen.
Und das hast du ja, das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit, auch selbst in der Hand, ne?
Genau.
Deine eigene Entscheidung, wann das soweit ist.
Genau. Aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir so weiterarbeiten können, so wie wir es jetzt tun. Also was für mich wirklich, ja, das ist eigentlich nicht vorstellbar, wenn wir so eine Art Fließbandarbeit machen, wenn wir ja nur schauen, okay, da kommt der Sigmatismus, da hole ich mir diese Kopiervorlage aus dem Schrank, zack, ziehe ich durch, höpp, der nächste. Also das finde ich fürchterlich. Ich hoffe, dass wir niemals so arbeiten müssen. Ich glaube aber auch, dass es, obwohl es wirklich nicht einfach ist, mit den GKV-Vorgaben, auch diese bürokratische Hürden, die es teilweise gibt, die es uns schon manchmal schwer machen. Ich glaube, dass es trotzdem möglich ist. Ja, ich hoffe, dass das Team weiterhin bestehen bleibt. Natürlich wird es immer wieder eine Veränderung geben. Leute werden gehen, Leute werden kommen. Und was ich mir wünsche, ist, dass ja die Menschen, die jetzt in der Logopädie tätig sind, dass sie weiterhin auch ihre Liebe für den Beruf behalten, dass sie auch, obwohl ich habe letztens mit einer Kollegin gesprochen, die sich schon auch beschwert hat über unsere Vergütungen, dass das so unfair ist, wenn man schaut in der Wirtschaft. Und da habe ich auch gesagt, ja, das sehe ich auch so. Ich finde das nicht in Ordnung. Das werde ich auch nie fair finden. Aber ich fühle mich trotzdem reich, weil ich das so empfinde und das wünsche ich einfach allen Kolleginnen, auch nicht nur die Logos, sondern auch Physio-Ergo, dass wir auch immer wieder sehen, ja, wie viel wir auch geschenkt bekommen. Also ich finde, dass wir sehr, sehr viel auch vom Patienten zurückbekommen. Und das macht es auch für mich, dass der Beruf so so toll ist. Ich muss es einfach so sagen. Und ich wünsche mir, dass das auch so bleiben kann, also dass die Kolleginnen dieses Gefühl auch haben. Wenn ich jetzt ganz praktisch denke, hätte ich auch einen ganz, ganz großen Wunsch in Richtung GKV, dass
Jetzt
man
bin ich
das,
gespannt.
klar, Vergütung ist eins. Was ich echt unfair finde, ist, dass wir als Praxisinhaber, Inhaberinnen, wir tragen das vollständig komplette Risiko, wenn es Ausfälle gibt. Sprich, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, morgens kommt der Anruf, Kind ist krank, es kann nicht kommen. Logisch, es kann nicht kommen, es soll nicht kommen. Ich darf es auch aus arbeitsrechtlichen Gründen gar nicht, dass ich sage, okay, du hast dich zweimal übergeben, kommt trotzdem meine Therapie und meine Kollegin steckt sich an. Das darf man ja auch gar nicht. Aber ich finde es so unfair, dass wir als Praxisinhaber das komplette Risiko wirtschaftlich tragen. Und da würde ich mir wünschen, das wird wahrscheinlich niemals passieren, vor allem mit den leeren Kassen, aktuell nicht, dass man die Möglichkeit hätte, okay, bei einer Zehnerverordnung gäbe es einmal die Möglichkeit, dass der Patient unterschreibt, ja, ich musste kurzfristig absagen wegen Krankheit. Wenn der den Termin vergessen hat, der Patient, niemals. Das regeln wir anders. Also da bin ich auch sehr strikt. Aber in diesen Fällen finde ich das unfair, weil das macht nämlich, finde ich, eine große wirtschaftliche Belastung aus.
Gut, vielen
Aber
Dank.
gut. Sehr gerne. Danke für die Einladung auf jeden Fall.
Ja, also vielen Dank für deinen Einblick in deine Praxis und deine Art der Führung deines Teams und eben wie dein Team sich zusammensetzt und wie ihr schon so lange einfach miteinander die Patientenversorgung in Mönchengladbach mit übernehmt. Also vielen Dank dafür und bei allen anderen bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.